zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Nach einer Woche Pause sind wir also wieder da, wo wir hingehören, nämlich hier im Podcast. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gierig ich war, endlich wieder über die zweite Liga sprechen zu dürfen, weil, das ist mir ganz besonders wichtig, es macht einfach Spaß so. Ja, Länderspielpause, ganz cool, aber wenn natürlich die deutsche Nationalelf zwei mal eher durchschnittliche Auftritte hinlegt, macht er nicht ganz so viel Spaß. Bin ich aber auch super ehrlich zu euch. Also gegen die Slowakei habe ich nicht gesehen. Gegen Nordirland war ich sogar ins Stadion hier in Köln. Stimmung war auch medium, muss ich sagen. Lag aber auch am vor allen Dingen sehr schwachen Auftritt der deutschen Elf in Hälfte 1. Also, wenn du mit 1:1 gegen Nordirland, bei allem Respekt auch vor der fußballerischen Einstellung der Nordiren, nämlich sehr leidenschaftlich zu spielen und haben auch technisch den einen oder anderen guten Spieler mit dabei, aber als selbsternannte Weltklasse-Mannschaft, die man ja sein möchte, ich meine, Nagelsmann hat nach der EM gesagt, wir wollen Weltmeister werden, daran muss er sich auch messen lassen, dann so einen Auftritt hinzulegen oder zwei solche Auftritte hinzulegen, ist schon relativ dürftig. Hälfte 2 wurde es ja besser, hat man ja am Ende mit 3:1 gewonnen. Auch alles gut, vor allen Dingen als da ein bisschen mehr Tiefe in das Spiel reinkam. Aber alles in allem, ja, es ist trotzdem enttäuschende Länderspielpause gewesen. Und ich war einfach nur froh, dass Freitag dann 18:30 auch direkt mit zwei richtig geilen Partien wieder weiterging. Deswegen lasst uns nicht, oder halte ich mich jetzt nicht allzu lange damit auf und starte lieber direkt mit euch in den Zweitligaspieltag und fange auch direkt auf der Bielefelder Alm an. DSC Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Magdeburg. Auf dem Papier würde ich sagen, geil. Tabellarisch würde ich sagen, ja, Bielefeld weiter oben, Magdeburg ein bisschen weiter unten, auch geil. Also, dann noch Flutlicht, war alles angerichtet für ein geiles Spiel und das haben auch beide Teams geliefert. Natürlich auch vor allen Dingen durch individuelle Fehler in der Defensive. Beide nicht ganz sattelfest gewesen. Deswegen auch schon direkt in der Anfangsphase. Erste gute Möglichkeiten. Wer mir sehr gut gefallen hat bei Bielefeld war Joel Grodowski. Eigentlich ja eher auf dem Flügel bisher gespielt. Jetzt aber als alleinige Sturmspitze für Kani an die erste Elf gekommen. Und der war sehr beweglich vorne, ist immer früh angelaufen, hat die Innenverteidiger Hugonet und Mattissen oft auch unter Druck gesetzt. Und dann hast du natürlich auch gemerkt, Magdeburg kommt nicht mit dem hundertprozentigen Selbstbewusstsein. Wie gesagt, neuer Trainer, viele Neuzugänge, das muss ich auch erstmal alles wieder finden. So ein bisschen anderer Fußballstil auch, nicht mehr ganz so ballbesitzlastig, sondern jetzt eher wieder schneller nach vorne. So, und dass das nicht alles dann greift gegen eine Bielefelder Mannschaft, die euphorisch ist, die noch auf der Euphoriewelle reitet, ist klar, dass du dann, wie gesagt, einfache Fehler dann auch machst. Und ja, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, vor allen Dingen Grieb auf der rechten Flügelposition bei Magdeburg hat immer wieder auch angeschoben und dann auch die Bielefelder mal in Bedrängnis gebracht. Es hätte also zur Halbzeit auch schon 2-2, 3-3 stehen können. So war es dann noch ein relativ ruhiger Auftritt. Aber nach der Halbzeit wurde Bielefeld dann doch zwingender. Vor allem Grodowski hat nochmal aufgedreht, war online aktiv. Anders als ja, Mattissen vor allen Dingen, der öfter auch mal ja, abgeschaltet hat in gewissen Situationen. Hat er dann trotzdem noch erkannt, hier ist gerade eine Möglichkeit, eine Chance für mich, wie vor dem 1:0, erobert den Ball von der Grundlinie aus, schöne Flanke in die Mitte, Korbuz per Kopf, 1:0, nicht viel Schnickschnack, einfacher Treffer, der auch auf der anderen Seite dann natürlich gehalten werden oder bitte nicht gehalten, sondern verteidigt werden muss. Also da jetzt keine Chance oder keinen Vorwurf an Magdeburgs Keeper Reimann. So, das musst du anders lösen. Und dann merkst du auch, Bielefeld wird immer stärker, immer besser, mehr Möglichkeiten. Ja, wenn du dann in Minute 62 in Form von Grodowski das 2-0 machst, das Publikum dann noch mehr da ist, Euphorie da ist, dann hat Bielefeld es dann auch souverän gemacht. Da muss man sagen, aus Drittliga-Zeiten haben sie noch ihr Verständnis, da waren sie auch öfter Favorit, dann Führungen auch gut zu verwalten, haben wir clever gemacht, die Zeit dann ja runterlaufen lassen, waren insgesamt auch die gefährlichere Mannschaft. In allen wichtigen Statistiken waren sie besser, haben ja dann auch Magdeburg teilweise den Ball überlassen, haben aber auch selbst den Ball gewollt. Also 42% gegen eine Magdeburger Mannschaft ist schon gut, auch wenn die natürlich im Wandel sind, das Spielstil der Magdeburger. Nichtsdestotrotz, Bielefeld damit auf Rang 3. Das ist ein sehr starker Saisonstart. Magdeburg jetzt auf Rang 17. Aber ich bin mir sicher, dass Ottmar Schork, der sportlich Verantwortliche, die Ruhe bewahren wird. Markus Fiedler, wie gesagt, junger Trainer, erste Profistation. Deswegen, das wird sich alles noch einspielen. Die Qualität ist ja da. Man hat es ja auch in vielen Ansätzen gezeigt. Nur da fehlte dann so ein bisschen ja die letzte Konsequenz teilweise. So in wichtigen Momenten, so wie es der Bielefeld kurz nach der Pause gemacht hat, da nochmal einen Treffer zu landen und den Gegner dadurch zu verunsichern. Nichtsdestotrotz, für mich war es eine sehr spannende, unterhaltende Partie und Bielefeld, muss ich sagen, Respekt. Wie gesagt, wenn du nach 5 Spieltagen als Aufsteiger 10 Punkte hast, das ist schon eine Hausnummer. Eine Hausnummer ist auch so, wie der VfL Bochum in die Saison gestartet ist als Bundesliga-Absteiger. Denn die sind unten im Abstiegskampf, haben mit Trainer Dideckigen einen erfahrenen Mann, haben sich für mich auch sehr gut verstärkt. Leander Morgalla in Verteidigung, Kevin Vogt, zentraler Mann für die IV. Du hast einen Ibrahima Sissoko auf der 6 halten können. Für mich einer der stärksten Sechser gewesen in der vergangenen Bundesliga-Saison. Hab mich gewundert, dass er den Verein nicht verlassen hat. Fällt zwar momentan verletzt aus. Nichtsdestotrotz hast du die Qualität ja trotzdem im Kader drin und mit Lenz ein Eigengewächs mit drin. Das finde ich natürlich auch stark. Also das muss man Dieter Hecking zugute halten. Er bringt auch die eigenen Talente rein, setzt sie ein, gibt ihnen das Vertrauen und Spielzeit. Und das ist natürlich auch wichtig für einen Verein wie den VfL Bochum, eigene Talente hervorzubringen, sie teuer zu verkaufen. Die Bochumer sind ja nicht auf Rosen gebettet, wie so viele andere Vereine auch im Ruhrgebiet. Ich sag nur Schalke 04. So, und für mich hat Bochum auch kein allzu schlechtes Spiel gemacht. Also es war offen, es war lange Zeit sehr, sehr offen. Bochum angetrieben von den Kjellwertchen, Bero und Jeka, die alle drei im offensiven Mittelfeld gespielt haben, sehr kreative Momente gehabt. Bochum, die jetzt diesmal auch eher auf eine Viererkette gesetzt haben, mit Rösch als Linksverteidiger und Morgalla als rechter Verteidiger. Hat mir gut gefallen, weil du im Mittelfeld auch ein bisschen mehr Präsenz hattest dann. Vorne dann mit dem Holtmann und Philipp Hofmann. Natürlich einen großgewachsenen Stürmer und einen schnellen Mann daneben, der gerade bei Kontern auch wichtig ist. Und das finde ich auch einen richtigen Ansatz gegen den SC Paderborn, der ja selbst auch viel auf Ballbesitz geht, selbst ja den Ball haben möchte, das Spiel kontrolliert, aber auch risikoreich agiert. Eine hochstehende letzte Kette hat, da kannst du natürlich auch mal schnell kontern über den Gerrit Holtmann und Nadelstiche setzen. Und so ist es auch in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal der Fall gewesen. Also Bochum, die haben sich selbst auch Chancen erspielt, hatten selbst auch kurze Ballbesitzphasen, wo sie den Ball gut auch hin und her laufen lassen haben, versucht haben, ja, Paderborns letzte Kette zu beschäftigen. Auf der anderen Seite natürlich die Paderborner mit einem Bilbia, Belzner vorne, da hast du immer Gefahr. Auch Mika Bauer, der jetzt diesmal im zentralen Mittelfeld und nicht auf der rechten Offensivseite gespielt hat, der so ein bisschen aus der Tiefe mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt gekommen ist, mit seiner engen Ballführung, gutes Dribbling. Das sorgt natürlich auch immer für Gefahr, gerade wenn du da so zwei, gegen so zwei Hünen spielst, Losli und Kevin Vogt, die groß sind, also im Kopfball sehr stark, aber am Boden natürlich auch mal so ihre Probleme haben, wenn da so ein dribbelstarker Junge wie halt ein Mika Bauer kommt. Muss ich sagen, das hat Ralf Kettermann gut gemacht. Auch für ihn erste Profistation. Hat eine Mannschaft von Lukas Kwasniok übernommen, die intakt ist, die in größten Teilen auch zusammengeblieben ist, bis auf Aaron Zehnter. Hat man meiner Meinung nach keinen nennenswerten Abgang zu Verzeichnen gehabt. Und vielleicht noch Elias an seinem Sturm. Aber ansonsten ist die Mannschaft gleich geblieben und Ralf Kattermann führt das einfach fort, diesen schönen Ballbesitz, Fußball, diese schöne, oder diese ganzen Positionsrochaden zwischen den einzelnen Spielern, sodass vor allen Dingen du gegen Mannschaften, die Manndeckung verteidigen, immer wieder Lücken entstehen lässt beim Gegner. Und dann hast du ja mit schnellen Flügelspielern wie beispielsweise Bilbia immer wieder gute Möglichkeiten. Aber dieses Spiel wurde erst ab Minute 69 entschieden. Denn dann hatte Ralf Kettermann mit Sven Michel, Luca Copado und Sebastian Klaas die drei Matchwinner eingewechselt, die dann auch kurz vor Schluss am Siegtreffer beteiligt waren. Ja, Sebastian Klaas, der neben Castaneda vielleicht nicht ganz so dribbelstark ist, aber ein super Auge hat, der aus der Tiefe heraus immer wieder Konter eingeleitet hat, aber auch vor allen Dingen Meter gemacht hat, bisschen auch mal angedribbelt ist, bisschen Wiese hinter sich gelassen hat und dann halt, was bei ihm halt auffällig ist, er ist halt in Stresssituationen, behält ja immer einen kühlen Kopf, hat immer das Auge für den besser postierten Mitspieler, so auch dann, wie gesagt, beim 1:0, als er dann einen schönen Pass durch die Gasse Sven Michel findet, der erst noch an Timo Horn, der auch gut Spiel gemacht hat, scheitert. Und über Umwege landet der Ball dann bei Luca Copado, der den Ball dann zu seinem allerersten Profitor oder Zweitligator ins Tor reinhaut. Da war natürlich der Jubel grenzenlos. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Händchen von Ralf Kettermann zu sagen, okay, in Minute 69, es läuft eigentlich auch ganz gut, aber ich bringe jetzt drei frische Offensivspieler rein, weil ich möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen, den Gegner killen. Gehe natürlich auch ein gewisses Risiko dann ein. Aber am Ende wurde es belohnt. Und ja, für Paderborn bedeutet das, man setzt sich weiter oben fest, ist jetzt auf Rang 8. Und Bochum, die am Geburtstag von Dieter Hecking ihm kein Geschenk gemacht haben, verharren auf Rang 16, sind sogar einen Platz nach oben gegangen, weil Magdeburg ja 2:0 verloren hat, wegen der besseren Tordifferenz. Nichtsdestotrotz natürlich ordentlich Druck jetzt auf den Kessel, aber dieser Auftritt kann den Bochumern Mut machen. Man hat gegen eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft trotzdem guten Auftritt hingelegt. Erst am Ende ist man so ein bisschen eingebrochen, da hat auch so ein bisschen die Konzentration und Kondition gefehlt. Da war dann der SC Paderborn einfach eiskalter vor dem Tor und haben das sehr gut gemacht. So ehrlich muss man dann sein, sind für mich ein absolutes Top-Team in dieser Liga und können sich wieder berechtigte Hoffnung machen, ganz oben in der Tabelle sich wiederzufinden. Und dann gehen wir mal rüber in den Samstag. Da waren wieder drei interessante Partien. Zum einen der Karlsruher SC gegen den 1. FC Nürnberg, Domes Darmstädter gegen Eintracht Braunschweig, also gleich kommt noch Domes Darmstadt Talk, und der FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel. Und da starten wir direkt auch mal rein bei den Schalkern. Die sind ja super in die Saison gestartet unter Miro Muslic. die Ergebnisse eingefahren, die Defensive stabilisiert. Das wirkt wie ein verschworener Haufen mittlerweile. Also die Symbiose zwischen Mannschaft, Trainer passt, zwischen Fans, Mannschaft und Trainer passt auch wieder. Und die Fans merken natürlich auch, die Mannschaft wirft alles rein. Klar, spielerisch ist das nicht schön. Oft sind es dann halt auch wirklich lange Bälle nach vorne auf einen der Stürmer, der die dann ablegt und man dann auf zweite Bälle geht. Es geht viel über Physis, viel über Flanken, viel über Standards. Es ist aber auch okay, nachdem die letzten zwei Jahre nicht sehr erfolgreich waren, auch einfach erstmal wieder ja die Basics auf den Rasen zu bringen, den Grundstock, Defensive, gute Defensive wieder zu haben, um sich dann Stück für Stück im Laufe der Saison auch offensiv wieder Ideen auszudenken, sodass man dann in der kommenden Saison wieder ganz oben mitmischen kann. Wobei, wer weiß, in der Liga 2 zählen ja vor allen Dingen die Ergebnisse und nicht unbedingt der spielerische Ansatz. Kann natürlich dann auch schon in der Saison hoch hinaus gehen. Aber dafür musst du natürlich dann auch solche Spiele wie gegen Holstein Kiel gewinnen. Klar, Bundesliga-Absteiger, aber schwach in die Saison gestartet. Und ich muss auch sagen, in diesem Spiel ist auch nicht so viel von Kiel gekommen. Am Ende gewinnen sie 1-0, weil sie in der Anfangsphase druckvoll waren, die Schalker früh gepresst haben und durch einen abgefälschten Ball von dem rechten Schienenspieler Bernhardsson mit 1-0 gewinnen. Aber danach haben sie es gut verteidigt, verwaltet, aber offensiv kam da auch nicht mehr viel. Ich würde es mal so sagen, Kiel wollte nicht mehr und Schalke konnte dann irgendwie auch nicht. Das Phänomen haben wir ja auch schon gegen Kaiserslautern gesehen, als Kaiserslautern geführt hat, dann musste Schalke kommen. Dann fehlen aber diese Ideen, wie ich es ja am Anfang dieses Takes beschrieben habe. Dann fehlt da so ein Kreativspieler, der da mal in einem engen Raum einen Ball hinter die Abwehrkette spielen kann, wie wir es ja jetzt mit einem Mika Bauer, Sebastian Klaas beim SC Paderborn hatten. Das fehlt noch, weil Kenan Karaman ist das nicht. Das ist eher für mich so ein Halbstürmer, der neben einer großgewachsenen Spitze spielen kann. Genauso wie ein Musa Sylla, der in der Anfangsphase zwei ganz gute Möglichkeiten hatte, danach aber auch so ein bisschen abgetaucht ist. Auch Gomis, der andere Stürmer, gute Ansätze gezeigt in der Offensive, aber er ist auch nicht so ein dribbelstarker oder er ist nicht so ein spielstarker Typ. So dribbeln kann er wohl, hat ein gutes Tempo, auch eine ordentliche Körpergröße, aber da fehlt vielleicht noch so ein bisschen diese Körperlichkeit meiner Meinung nach, um den Ball auch mal abzuschirmen, den Ball mal zu halten und dann weiter zu leiten. So, und mit einem Hamas hast du einen talentierten Zehner abgegeben. Amin Younes nicht mehr da. Beide wollten sich aber auch nicht diesen mannschaftlichen Gedanken anscheinend unterordnen, zusammen zu verteidigen. Kann ich dann auch verstehen, dass Miran Muslic sagt, okay, ich will nur Jungs haben, die auch wirklich für den mannschaftlichen Erfolg oder fürs gemeinschaftliche Verteidigen da sind, dabei sind. Und nicht Jungs, die dann einfach stehen bleiben und die anderen Jungs dann für einen laufen lassen. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, so einen Jungen auf der Bank zu haben, den vielleicht mal einzuwechseln, wie dann jetzt eben bei Schalke, wenn die eins so zurückliegen, der dann einfach mal in der Schlussphase, wenn deine Mannschaft eher ein Drücker ist, mal so einen Pass spielen kann, weil das ein Gomis, ein Ziller oder ein Karaman in der Box eiskalt und gefährlich sein können, wissen wir alle. Deswegen, für mich fehlt da noch so ein Kreativkopf. Da wäre so ein Johannes Hatschi natürlich ganz geil gewesen. Der ist mittlerweile in die Türkei gewechselt. Der Rumäne wurde ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen spekuliert, ob er nicht den Weg zum Königsblauen finden konnte. Aber das ist leider nicht der Fall gewesen aus Schalker Sicht. Und bei Kiel muss ich sagen, es war einfach ein richtig erwachsener, abgewichster Auftritt, also mit Commander, Johansson und Zech in der Innenverteidigung. Drei Kanten, die ja einfach nur da waren, um den Ball zu verteidigen, den Schalkern weh zu tun, den Ball dann rauszuhauen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Schalke viel angelaufen, Kiel gut verteidigt. So richtige Konterangriffe gab es dann halt auch nicht mehr. Ab und zu ist mal dann Markus Müller mit der Stürmer mit Kapralik und Skripski, die beiden Halbstürmer, angelaufen vorne ein bisschen, hat die Schalke ein bisschen unter Druck gesetzt. Es hat auch ab und zu mal Wirkung gezeigt, aber am Ende bleibt auf dem Papier einfach, Kiel gewinnt dieses Spiel mit 1:0, weil sie einfach abgewichster waren, wie damals schon in der Aufstiegssaison. Und das ist auch wichtig. Du hast gemerkt, diese Mannschaft ist erfahren, hat schon Bundesliga oder viele haben schon Bundesliga-Spiele hinter sich. Die Mannschaft ist weiterentwickelt und so langsam kommen sie auch in dieser Saison, natürlich auch begünstigt dadurch, dass Schalke dann offensiv so harmlos war. Dann haben wir das letzte Samstagsspiel, was ich mit euch bespreche, nämlich Karlsruher SC gegen den ersten FC Nürnberg. Die Nürnberger maximal unter Druck. Miroslav Klose maximal unter Druck. Saisonstart in den Sand gesetzt. Haben ja nochmal ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Haben Diop fürs offensive Mittelfeld geholt. Soma für den Sturm. Grimaldi vom SC Paderborn als neuen großgewachsenen Mittelstürmer dazu. Also vor allen Dingen auch Erfahrung, Tempo, all das, was so ein bisschen fehlte auch in der Anfangsphase. Klose blieb bei seiner Viererkette, was ich auch gut finde. Mit der Dreierkette hat man ja kaum Zugriff gehabt. Mit der Viererkette hast du man mehr im Mittelfeld. Das sieht besser aus. Vor allen Dingen Finn Ulle Becker zusammen mit Lubach im zentralen Mittelfeld. Gefällt mir sehr gut. Abgeklärt sind dann auch Jungs, die so ein Spiel dann auch mal anleiten können. Angriffe mit zu initiieren. Jusvan, vor allen Dingen so ein Zehner für die letzte Linie, der den entscheidenden letzten Pass spielen kann. Und mit Biron Soma zwei ultraschnelle, zusammen mit Diop, ultraschnelle Jungs, die vor allen Dingen fürs Kontern mega wichtig sind. Und so ist Nürnberg dann auch ist angegangen gegen den KSC, die, so würde ich mal sagen, genau wie Holstein Kiel, sehr abgewichst sind. Christian Eichner hat es einfach geschafft, Jahr für Jahr eine stabile Truppe auf den Rasen zu bringen. Natürlich auch immer wieder begünstigt durch den Marvin Wanicek. Also der hat ja jetzt auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Scorer auf dem Buckel. Also der ist ja seit Jahren der beste Zweitligaspieler, würde ich sagen. Weil auch konstanteste, mittlerweile auch 32 Jahre alt, bleibt einfach beim KSC. Und ja, hat jetzt in dieser Saison in 5 Spielen schon wieder 3 Scorer, 2 Treffer, 1 Vorlage. Das ist einfach unglaublich, wenn du natürlich so einen Unterschiedsspieler hast, der gute Standards tritt, der als Leader auftritt, als Organisator in der Offensive da ist, dann hast du schon mal ein großes Faustpfand. Der macht auch seine Mitspieler um sich herum alle besser. Und was ich auch immer gut finde, ist dieser mannschaftliche Geist, diese Geschlossenheit. Du merkst, die Jungs rennen füreinander und freuen sich auch. Vor allen Dingen Schleusener, eigentlich ja aussortiert schon, sollte weg, bleibt aber da und macht dann halt nach Herold-Flanke auch das 1:0. Und du hast dann halt auch diese Euphorie wieder im Umfeld gespürt, im Stadion. Es war einfach wieder magisch, intensiv. Und selbst wenn du da mal einen Ausgleich kassierst, kurz vor der Halbzeit, ich gucke zu, die Mannschaft bleibt trotzdem bei sich, spielen weiter, locker in Stiefel runter, wissen, wir bekommen zu unseren Möglichkeiten. Ansonsten zur Not über Standard von Wanicek oder halt über einen freien Schuss von Wanicek machen wir eh unseren Treffer. Und was passiert? 75. Minute, Wanicek hat ein bisschen Platz, zieht ab mit rechts, also kann nicht nur mit links, sondern auch mit rechts und erzielt dann das 2:1 gegen Nürnberg. Das sind für mich halt einfach so Punkte, die auch ein Spitzenteam ausmachen. Selbst wenn du nicht immer die besten Möglichkeiten hast, nicht um die dominantere Mannschaft bist, nicht unbedingt deinen allerbesten Tag, nicht die beste Performance auf den Platz bringst, trotzdem gewinnst du solche Spiele. Schaut man sich mal diese X-Goals-Werte an. KSC 0,86, also hätten eigentlich einen Treffer erzielen sollen. Nürnberg 2,26, hätten also 2 bis 3 Treffer eigentlich erzielt. Trotzdem, der KSC ist einfach eiskalt vor dem Tor und behält dann halt auch mal die Ruhe. Sie wissen, wir müssen auch mal leiden innerhalb eines Spiels, gerade gegen so eine dynamische, wilde, junge Mannschaft wie Nürnberg, die auch müssen ruhig bleiben, weil wir kommen zu unseren Chancen. Und das imponiert mir auch einfach. Jahr für Jahr diese Leistung und dieses Engagement auf den Platz zu bringen. Respekt also für mich, trotz einer sehr starken Leistung von Nürnberg, worauf man aufbauen kann, ein souveräner Auftritt des Karlsruher SC im Stile einer Spitzenmannschaft.
Domes Darmstadt Talk. Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über den SV Darmstadt 98 rede und auf das Spiel am vergangenen Wochenende. Am vergangenen Wochenende hat Darmstadt zu Hause gegen Eintracht Braunschweig gespielt und es war das wie zu erwarten schwere Spiel für beide Mannschaften. Braunschweig und Darmstadt sind ja beide punktetechnisch gut in die Saison gestartet, beide mit jeweils 7 Punkten. Also auch aus Braunschweiger Sicht ein sehr guter Saisonstart, wenn man vergleicht, dass die vor ein paar Monaten noch in der Relegation gespielt haben gegen Saarbrücken, nicht in die Drittklassigkeit abzusteigen. Und jetzt so einen guten Saisonstart, da muss man auf jeden Fall sagen, hat Backhaus, der neue Trainer von Braunschweig, bisher schon einiges richtig gemacht. Aber auch Darmstadt 98 sind ja gut mit 7 Punkten in die Saison gestartet. Und beide Mannschaften wollten hier heute einen Dreier dann an diesem Spieltag einfahren, um dann auf 10 Punkte zu kommen, was für beide Mannschaften der 4. Tabellenplatz bedeuten würde. Und so viel sei gesagt, Darmstadt 98 konnte sich schlussendlich mit 2:1 durchsetzen und den 4. Tabellenplatz sichern. Also auch im Vergleich zur letzten Saison, wo Darmstadt nach 5 Spieltagen, gerade mal 3 Punkte hatte, jetzt 10. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Saisonstart. Und herzlichen Glückwunsch auch an Florian Kohfeldt, der sein Einjähriges gefeiert hat. Denn Florian Kohfeldt ist seit einem Jahr, oder jetzt mittlerweile seit mehr als einem Jahr, Trainer bei Darmstadt 98 und damals das erste Spiel für ihn als neuer Chefcoach bei den Lilien war eben gegen Eintracht Braunschweig. Also auch wieder Geschichten, die fast nur der Fußball schreiben kann, ob es der DFB so geplant hat. Ich gehe mal nicht davon aus, trotzdem ist es ein schöner Zufall. Früher, letzte Saison gab es noch ein sehr schweres 1:1, jetzt ein 2:1 Sieg. Aber wie gesagt, auch schwer erkämpft. Beide Mannschaften hatten halt das dementsprechend schwere Spiel vor der Brust. Sehr unangenehme Gegner, die Braunschweiger. Mit vollstem Respekt sage ich das. Weil rein vom Spielsystem hätte man so jetzt nicht gedacht, dass die noch vor ein paar Monaten wieder Relegation gespielt haben. Die wirken wie eine sehr gut eingespielte Mannschaft. Und haben scheinbar auch ein System gefunden, wo sich alle Spieler wohlfühlen, besonders ein Mehmet Aydin, der das 0:1 aus Braunschweiger oder das 1:0 aus Braunschweiger Sicht gemacht hat. Da muss sich Marcel Schuh natürlich auch vorwerfen lassen. Der Schuss, auch wenn er mit 105 km/h von Aydin geschossen wurde, Marcel Schuh ist am Ball, muss diesen Ball eigentlich auch festhalten, flutscht ihn durch die Hände. Ich sag mal so, das kann passieren. Schuhn ist an sich ein richtig guter Keeper mit starkem Zweitliganiveau. Trotzdem muss er sich da natürlich auch selbst in die Pflicht nehmen, was er auch getan hat. So habe ich dann Schuhn auch eingeschätzt. Er hat selbst gesagt, das ist ein Schuss, den hält er normalerweise. Kann passieren. Und so ging es dann mit einem 0:1 auch in die Halbzeit. Vielleicht für aus Darmstädter Sicht kein so schlechtes Ergebnis. Braunschweig war in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft, so ehrlich muss man sein. Hatten am Ende auch Glück, dass es nicht schon 0:2 aus Braunschweiger Sicht stand, wo Yadimchi den Schuss ans Außennetz setzt oder es vielleicht sogar fast einen Elfmeter gegeben hätte. Aber ja, das sind dann alles wieder Konjunktivsätze. Schlussendlich gab kam dann die zweite Halbzeit von einem verbesserten Abschnitt 98. Dementsprechend dann auch der verdiente Ausgleich. Der Ausgleich kam schon aus dem Nichts. Marseille über rechts findet Hornby. Der leitet dann geistesgegenwärtig weiter auf Liedberg. Und wer, wenn nicht Isaac Liedberg, mit seinem 5. Saisontor im 5. Spiel zum 1:1. Und dann sah alles nach einem Unentschieden aus, womit beide Mannschaften, glaube ich, auch hätten leben können, rein von dem spielerischen Ansatz und den Chancen. Aber es ist nun mal so im Fußball, dann kommt ein langer Ball von Fabian Nürnberger auf Liedberg, der setzt sich körperlich gegen Köhler durch, der zieht Liedberg dann am Trikot nach hinten, Notbremse, dementsprechend glattrot für Köhler und Freistoß. Und da muss ich ehrlich sagen, ich war ziemlich überrascht, dass Kohfeldt dann auf eine Dreierkette umgestellt hatte und Matej Magliza reingebracht hat. Ich dachte erst, okay, vielleicht bringt er ihn rein, eben für solche Standards mit seiner Kopfballstärke, seiner Größe und Körperlichkeit, dass er da vielleicht dann noch bei der einen oder anderen Ecke Präsenz zeigt. Aber nee, Kohfeldt wollte, dass Magliza diesen Freistoß schießt, was er dann auch getan hat. Wie gesagt, für mich sehr überraschend als Innenverteidiger, einen Freistoß zu schießen, gerade wenn man eigentlich mit Nürnberger und Korridor zwei gute Standardschützen hat. Aber Magliza zeigt, was er scheinbar am Fuß so auszaubern kann und verwandelt diesen Freistoß dann aus gut 18 Metern ins rechte Torwart-Eck. Und somit führte Darmstadt dann mit 2:1. Und das ist dann auch das schlussendliche Ergebnis. Vielleicht ein glücklicher Sieg, muss man sagen, aus Darmstädter Sicht. Aber das ist vielleicht wirklich auch dieses Quäntchen Glück, was Darmstadt letzte Saison bei solchen Spielen gefehlt hat, dass man die Spiele dann auch wirklich in die eigene Richtung drehen kann. Letzte Saison auch viel Verletzungspech gehabt. Jetzt konnte Kohfeldt fast von Anfang an der Saison auf das komplette Personal bauen, was auch nochmal einen großen Unterschied macht, was man jetzt auch wieder gesehen hat. Ja, und somit ist Darmstadt jetzt Tabellenvierter mit 10 Punkten. Und ja, aus Lilien-Fansicht ist das natürlich sehr schön anzusehen. Als nächstes geht es dann gegen Fortuna Düsseldorf auswärts in Düsseldorf. Düsseldorf ja nicht so gut in die Saison gestartet, konnten jetzt aber gegen Preußen Münster gewinnen. Zu Hause ist man trotzdem noch ohne Sieg und aus meiner Sicht kann das natürlich gerne am nächsten Wochenende so weitergehen, wo ich dann auch vor Ort sein werde. Also, ihr dürft gespannt sein, wenn es dann wieder Live-Berichterstattung gibt.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann hab ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut hier in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt. Dann gehen wir mal rein in den Samstagabend zum Topspiel. Hannover 96 gegen Hertha BSC Berlin. Ja, und die Ausgangslage war ja klar. Hannover 96 ungeschlagen in die Saison gegangen oder in diesen Saisonstart hinter sich gebracht. Und der Christian Titz mit einer komplett neuen Mannschaft. Aufregenden Fußball. Ballbesitzfußball, kurze, viele Kombinationen, trotzdem auch eine gewisse Breite im Spiel über einen Pundu, der auch immer wieder auf die rechte Seite oder auf den rechten Flügel ausweicht. Dafür Yannick Rochelt, der so ein bisschen als zweiter Halbstürmer agiert hinter einem Pichler, eher so ein bisschen ins zentrale Mittelfeld reingeht. Das wirkt für mich alles ja stimmig, passend. Wohingegen bei Hertha BSC Berlin Saisonstart völlig verkackt. Insgesamt hat man Ja, vor allen Dingen jetzt gegen Elversberg einen mega schwachen Auftritt hinter sich. Erst ein erzieltes Tor durch Gröning. Und ja, Stefan Leitl jetzt schon in der Kritik statt Aufstiegskampf eher Abstiegsangst. Er musste was ändern. Hat es auch getan. Viererkette finde ich schon mal gut. Dadurch hast du mehr Leute auch im Mittelfeld. Klar, Toni Leistner in der Viererkette immer ein bisschen schwierig, wenn er so ein Gegner, gerade wie Hannover 96 mit viel Tempo und Speed auf den Mann zuläuft, der im 1 gegen 1 top ist für zwei Liga-Verhältnisse, aber natürlich nicht das Tempo mitbringt. Und da kann schon mal schnell passieren, dass dir dann so ein Pundu entläuft. Aber fand ich erstmal gut, vor allen Dingen Fabi Reese auf dem linken Flügel, wo ich ihn am stärksten sehe. Mit Kovnatski wieder einen richtigen Mittelstürmer. Cousins auf der 10, wo er sich wohlfühlt, in der Zentrale. Dahinter hat er nämlich einen Jensen Eichhorn, die ihn beide so ein bisschen abgesichert haben, auch mal unterstützt. Das wirkt für mich ja einfach stimmiger, griffiger, aber trotzdem Hannover 96 Favorit und so sind sie auch reingestartet, haben direkt das Heft des Handelns in die Hand genommen, haben direkt auch früh die Altana gepresst, die natürlich verunsichert waren, so frühe Ballgewinne erzielt, Neubayer und vor allen Dingen Matsuda als Außenverteidiger immer wieder sehr hoch geschoben, ein Kili, der als offensiver Mittelfeldspieler auch immer wieder mit in die gegnerische Box reingegangen ist, man hat eine Überzahl im 16er erzeugen wollen, hat das ja auch oft geschafft. So, und das wirkte für mich direkt von Anfang an einfach so, Hannover 96 wird Hertha BSC Berlin heute zerstören. So, das war mein allererster Gedanke, weil auch dieser Tiefgang einfach da war. Also, was ich nicht gedacht hätte, dass sie von Anfang an dass ich nämlich hinter die Kette, also weil sie spielen nämlich öfter auch mal hinter die Kette direkt von Anfang an und da hatte ich gedacht, dass Hertha vielleicht ein bisschen tiefer steht, aber sie haben trotzdem viel Raum gelassen und Matsuda von rechts immer wieder in die Mitte gezogen, mit links abgeschlossen, hatte glaube ich allein in der Anfangsphase 3 solcher Abschlüsse und das wirkt für mich auch einfach ja, geil. Es ist einfach geil zuzuschauen, wie Hannover 96 Fußball spielt, vor allem in der ersten Halbzeit Fußball gespielt hat, weil es ist einfach, es wirkt alles so simpel, auch mit ihren kurzen Pässen, denkst du, ja gut, das kann ich ja auch, aber allein diese Positionierung der einzelnen Spieler, da merkst du, da ist ein richtiger Plan hinter, sie wissen immer, wann sie welche Räume belaufen, bespielen müssen. Und wenn sie mal den Ball verlieren, wissen sie auch direkt, okay, wer, wann, wo, wie pressen muss. Also da ist einfach, ja, diese Idee dahinter, du siehst sie direkt, du weißt direkt und es beeindruckt mich, wie es Titz geschafft hat, von kurzer Zeit den Spielern diese Idee zu implementieren und auch die Zuschauer wieder auf die Seite zu bringen, dass Hannover 96 nicht mehr so diese graue Maus ist aus Niedersachsen, sondern einfach, ja, wieder spannend ist, wieder sexy ist. Es einfach wieder richtig Bock macht, denen zuzuschauen, wenn sie da ihren Fußball spielen. Das ist natürlich dann auch begünstigt dadurch, dass du einen Gegner hast, der dann auch oftmals zu große Abstände zwischen Angriff und Mittelfeld hat. Also wenn da mal ein Winkler, Reese und Kovnatski angelaufen sind, hat Hannover 96 dann halt, ja, das Pressing überspielen können. Und dann war aber auch immer sehr viel Wiese, weil die Mittelfeldspieler meistens dann zu weit hinten waren. So, und diesen Platz, den braucht Hannover 96 auch für ihr Spiel, weil sie dann halt auch genau in Ruhe strukturiert überlegen können, was sie als nächstes machen, wie sie am besten diesen Angriff ausspielen können, ob sie eher kurz auf Rochel spielen oder dann halt mal ein Bundu, also lang spielen auf dem Bundu, der dann halt straight hinter die Kette geht oder auf dem Matsuda. So, das war Fehler Nummer 1 in der ersten Halbzeit. Und trotzdem war ich überrascht, dass es nur 0, dass mit 0:0 in die Halbzeit geht, weil Hannover war einfach viel, viel besser. Und in der zweiten Halbzeit dann aber irgendwie auch ein anderes Bild, weil die Jataner bereit waren zu leiden, hinterher zu laufen. Sie haben gemerkt, okay, spielerisch sind wir noch nicht auf dem Niveau von Hannover, aber durch ja unsere Laufwege, die wir haben, oder durch die Kilometer, die wir hier abspulen, kommen wir irgendwie trotzdem rein, weil Hannover 96 schafft es halt trotzdem nicht, uns ein 1 zu schenken, und desto länger es natürlich nur 0 steht, da wirst du selbst als Hannover 96, als Spitzenreiter, so ein bisschen nervöser. Und die Jataner merken, okay, hey, wir machen es gut, deutlich bessere Körpersprache, irgendwie das, was Stefan Leitl uns an die Hand gegeben hat, funktioniert doch. Ist nicht schön anzusehen, immer, aber es funktioniert. Und das hat man vor allen Dingen auch am Beispiel von Fabi Riese gesehen, der sich immer wohler gefühlt hat, der sich auch immer mehr auf seiner linken Seite getraut hat, der dann aber auch einen Sparringspartner mit Kufnatski, Cousins, Martin Winkler hatte, die ihn immer wieder unterstützt haben. Und der Mut von Stefan Leitl mit Kenneth Eichhorn auf der 6, einen 16-Jährigen zu vertrauen, hat sich auch ausgezahlt, weil, ey, der hat ja so abgezockt gespielt, wurde öfter mal gepresst, angelaufen, hat aber dann trotzdem die Ruhe bewahrt, den Ball dann sicher an den Mitspieler gebracht, hat mich beeindruckt, und so hat es mich dann auch nicht gewundert, dass man dann doch irgendwie in Führung geht in der 50. Minute, weil Martin Winkler sich super gegen Matsuda durchsetzt, der defensiv nicht so gut war, einen feinen Steckpass spielt und dann halt auch an Noll vorbeigeht und das 1-0 erzielt. Martin Winkler auch für mich so der heimliche Gewinner der Saison statt bei den Jatanern, wo es ja wenig Gewinner gibt, aber er hat die ersten beiden Treffer von Hertha in der Saison mit vorbereitet bzw. erzielt. Das erste hat er vorbereitet von Gröning am ersten Spieltag und jetzt das zweite dann auch selbst erzielt. Und das war so eine Art Dosenöffner, weil dann wurde Hertha noch stärker, haben noch mehr Druck aufgebaut, angetrieben von einem Cousins dann, der viele Angriffe mit initiiert hat. Und beim 2-0 war dann vor allen Dingen wichtig, dass Seevolk als Linksverteidiger die langen Wege mitgegangen ist, dadurch immer wieder ein Mitspieler gebunden hat und Reese so dann ein bisschen in die Mitte ziehen konnte, die Flanke schlägt auf den Kufnatski, der dann per Kopf das 2-0 erzielt. So, und auch gerade für den Seevolk, der sich immer reinhaut, alles gibt, ist es schön, wenn er dann auch merkt, okay, dieser Laufweg war jetzt nicht umsonst, sondern ich habe dadurch meiner Mannschaft geholfen. Ich habe zwar nicht direkt das Tor mit vorbereitet oder selbst erzielt, sondern ich habe einen Raum freigemacht, den wir dann so bespielen konnten, dass wir treffen. Und das muss ich auch sagen, Seevolk hat es für mich sehr gut gemacht. Am Ende natürlich Hannover 96 wieder mit mehr Druck, sind besser reingekommen. Aber die Jataner, breite Brust, machen am Ende ja durch den eingewechselten Lukas Schuler noch das 3-0. Und du hast einfach gemerkt, was für ein Brustlöser das war. Auch wie Stefan Leitl an der Seitenlinie reagiert hat. Das war einfach bockstark. Wie gesagt, Hannover 96 war die überlegene, die dominantere Mannschaft. Aber diesmal hat Hertha BSC Berlin einfach sich dieses 3-0 oder diesen Sieg erkämpft, hatten dann nochmal das gewisse Spielglück und sind damit zumindest wieder aus den Abstiegsrängen raus, haben jetzt wieder ein bisschen mehr Luft drin, aber nichtsdestotrotz, klar, die Lage ist immer noch bedrohlich, die sind immer noch nicht aus dem Gröbsten raus, trotzdem freut es mich für sie, dass sie doch auch noch gewinnen können, für Stefan Leitl zumindest ein Moment des Durchatmens. Und dann sind wir schon am Sonntag und da hatten wir auch wieder drei aufregende Partien, viele Tore. Fangen an im Saarland bei der SV Elversberg gegen Dynamo Dresden. Dresdner haben jetzt einen leichten Aufwind auch, nachdem sie ihr letztes Heimspiel erfolgreich gestaltet haben. Die SV Elversberg sowieso weiterhin in einem Lauf, vor allem nach dem Sieg bei der BSC Berlin vorne Ebno Talib in den Fokus gerückt. Ein halbes Jahr konnte er sich hinter Aslani entwickeln. Jetzt ist der Junge da und gegen Dresden macht der Junge wieder zwei Hütten. Also da frage ich mich auch, wo bekommen die immer diese guten Jungs her? Hat jetzt in insgesamt 9 Zweitligaspielen schon 4 Treffer erzielt, alle 4 in den letzten 2 Spielen. Bockstark, Elversberg, wie immer spielerisch, gut dabei mit dem Poreba, Conte, Petkov, Zimmerschied. Aber auch gegen den Ball leiden sie gerne, sind immer aggressiv. Und was mir auch wichtig ist, sie werfen immer 100% auf den Platz. Du bekommst von Elversberg immer mindestens 100% Leidenschaft, Einsatz, Wille bis zur letzten Sekunde. Lange mit 2 zurück. Sind trotzdem dann weiterhin aktiv und auch gepusht von dem Trainer Vincent Wagner, der die Mannschaft weiter nach vorne geklatscht hat. Machen sie am Ende dann doch noch den verdienten Ausgleich, holen weitere Punkte für den Klassenerhalt, was natürlich das primäre Ziel immer noch ist. Aber allein dieser Auftritt der Mannschaft ist für mich schon eher was fürs obere Drittel. Aber ich muss auch Dynamo Dresden loben. Also klar, hätten sie sich diesen Sieg auch irgendwie verdient gehabt, vor allem wenn du bis kurz vor Schluss 2-1 führst. Du merkst auch, dass sie jetzt so langsam in dieser Liga angekommen sind, gemerkt haben, worauf es ankommt, nämlich ja die 100%ige Bereitschaft bis zur letzten Sekunde konzentriert zu sein, auch wenn es jetzt diesmal nicht ganz geklappt hat, aber auch vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, mutig sein, das sind sie gewesen, sich nicht verstecken, sondern selbst aktiv spielen, weil die Liga ist so eng, dass du selbst als Aufsteiger eine gute Rolle spielen kannst, wenn du vor allen Dingen direkt von Anfang an auch die Punkte sammelst. Und so war es für mich auch ein offener Schlagabtausch, eine interessante Partie, es ging viel hin und her. Am Ende muss ich ja auch sagen, dass ja die Dresdner mit Niklas Hauptmann im Zentralmittelfeld einen absoluten Unterschiedsspieler haben. Beim 1. FC Köln hat es nicht funktioniert, aber hier in Dresden, wo er auch aus der Jugend kommt, passt es einfach. Das ist einer, der hat das technische Niveau, aber auch das Auge. Er kennt Räume, wenn sie sich dann mal ergeben, sofort und handelt dann auch blitzschnell, spielt dann diese sehr guten Bälle hinter die letzte Kette. Und so, für mich, ein sehr interessantes Spiel am Ende, 2-2. Und ich muss sagen, es macht einfach Spaß, ihnen so zuzuschauen. Das zweite Spiel, was wir besprechen wollen, Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und diese Partie war nach wenigen Sekunden, nämlich nach 27 Sekunden, eigentlich schon entschieden. Ja, bei den Fürthern, die haben einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Natürlich großer Umbruch, viele neue Spieler mit Thomas Kleine, einen unerfahrenen Trainer an der Seitenlinie, muss ich erstmal finden gegen Kaiserslautern, die auch erst einen schwächeren Saisonstart hatten, jetzt aber so langsam auch reinkommen. So, und eigentlich war es eine Partie, zwei Teams, die auch gerne mal offensiv spielen. Es liegt eigentlich in der Lauterer Natur, auch wenn Lieberknecht eher defensiver spielen lassen möchte. Was passiert? Anstoß, langer Ball, Verstolperer vom Innenverteidiger Noah König, der sein Startelfdebüt mal nicht gegeben hat, im Zweikampf dann aber den kürzeren zieht und sich nur mit einem ja taktischen Foul zu helfen weiß, letzter Mann, glatt rote Karte. Also eigentlich hat Fürth die ganze Zeit mit 10 gegen 11 Mann gespielt und Lautern haben es dann auch abgezockt gemacht, haben den Ball viel zirkulieren lassen, wollten die Fürther erstmal müde machen, haben dann auch geduldig auf ihre Möglichkeiten gewartet, wenn sie sich ergeben. Und ja, in Minute 33 macht dann Rechtsverteidiger Joli bringt eine gute Flanke auf Skite, den Finn, der lässt jemanden aussteigen und macht es dann eiskalt zum 1-0. Und du hast es schon gemerkt, boah, die Fürther, da fehlt so der Glaube, es zu schaffen, auch dieser Wille, die Kraft, sich dagegen aufzuwehren. Und Kaiserslautern, wie gesagt, viel den Ball laufen lassen, vor allem dann auch die Gegner laufen lassen. Sehr entspannt gemacht. Die wussten, unsere Möglichkeiten werden kommen. Wir müssen nur eine sichere Konterabsicherung haben. Und vorne haben wir ja auch mit Bretagne einen Jungen, der schon in Liga 2 bewiesen hat, dass er treffen kann. Und zur Not haben wir dann halt auch mal schnelle Jungs wie Alidou oder Skite als Halbstürmer, die dann auch mal 1 gegen 1 ist, mit Tempo vorbeigehen können und dann auch für Gefahr zu sorgen. Ja, gut. Und wenn du dann gegen einen tiefstehenden Gegner zu Tormöglichkeiten kommen möchtest, was hilft da? Klar, Flanken. Und Joli bringt eine schöne Flanke. Bretagne, der auch an die 1,90 groß ist mit 1,89, macht das 2-0 per Kopf, haut nachher noch das 3-0 nach und dann war das Spiel spätestens dann in der 65. Minute entschieden, haben es dann noch gut austrudeln lassen, von Fürth kam nichts, offensiv war dann gar nichts mehr da, es war auch wirklich psychologisch ein Nackenschlag, verdienter Sieg für Lautern, die sich damit auch auf Rang 6 vorschieben, muss ich auch sagen, stark. Und Fürth bleibt auf Rang 13. Und dann die letzte Partie in dieser Folge. Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich muss sagen, es gab zwei unterschiedliche Halbzeiten. In Hälfte 1 hat Preußen Münster für mich ein bisschen wie Manchester City unter Pep Guardiola oder damals Barcelona gespielt. Viele Kurzpassstaffetten permanent. Ja, die Gegner laufen lassen, viel Variabilität auch in ihrem 4-4-2-System. Oliver Batista-Meyer als zweiter Stürmer auf dem Spielberichtsbogen gewesen, hat sich immer wieder ins Mittelfeld fallen lassen, war immer anspielbar, wollte den Ball haben, hat dann dafür gesorgt, dass Düsseldorf ja selbst irgendwie nicht an die Kugel kam und die wirkt noch für mich so ein bisschen hilflos, weil sie haben gedacht, ja, als Favorit, wir werden mehr den Ball haben, Preußen Münster, klar, guter Saisonstart, aber da sind wir eigentlich ja Chef im Ring. Nee, dem war nicht so. Also, mega starker Auftritt, vor allen Dingen viel Variabilität dann halt in der Offensive. Da sind immer wieder andere Spieler neben Lokatsch in der Spitze gewesen, mal Mees, mal Batista Meyer. Auch Hendricks hatte in Hälfte 1 eine super Möglichkeit nach einer Flanke, wo er dann einfach mal in den 16er reinrückt. Marvin Schulz sowieso aus der zweiten Reihe immer ein gefährlicher Typ, der aber auch trotz seiner knapp 1,90 eine gewisse spielerische Leichtigkeit mit reinbringt. Und das sind alles so Momente oder auch Dinge, wo ich sage, boah, das begeistert mich. Und ja, das 1-0 war mehr als verdient. Kurze Eckballvariante von Münster, wie sie es auch schon öfter in der Saison gemacht haben. Bulay schießt dann einfach mal aus dem Rückraum. Ball wird abgefälscht, kommt dann irgendwie bei Scherder an, der dann einschiebt. Die Preußen-Legende, und das war mehr als verdient. Auch, und das muss ich auch sagen, die Münsteraner hatten in der Defensive mal den ein oder anderen Abspielfehler, sind wirklich dafür, Simon Scherder in der Anfangsphase, zu kurzer Ball, ein Spritz hat man Cedric Inten dazwischen und da hatten sie Glück, dass sie mit Schenk dann auch einen Keeper haben, der dann schnell reagiert und den Ball direkt raushaut, weil sonst hätte es auf früh 1-0 für Düsseldorf stehen können. Aber in Hälfte 1 kam halt gar nichts. Florent Muslia war der Einzige, der mal so ein bisschen Kreativität reinbrachte, als er einen Steckball auf Stürmer Chilla gespielt hat. Etwas zu weit. Ansonsten kam nichts. Tim Breithaupt auf der 6, der als spielstarker Mann vom FC Augsburg ausgeliehen wurde, gut zugestellt, weil auch die Münsteraner immer wieder, wenn sie mal nicht den Ball hatten, was sehr selten vorkam, in Hälfte 1 verschoben haben. Vor allen Dingen dann halt ein Breithaupt und ein Muslia zugestellt haben, die Kreativleute. Da fiel dann den Düsseldorfern nicht viel ein. Die haben viel dann lang nach vorne gespielt, aber ja, mit einem Schulz, Jeckel, Scherder, hast du halt Jungs, die Bälle dann auch rausköpfen. Und Münster ihrerseits, die haben gegen das teilweise Angriffspressing von Düsseldorf mit spielerischen Kurzpassstaffetten reagiert, haben dort dann auch viele Räume sich erspielt. Also in der letzten Saison hat man ja viel langweils nach vorne geschlagen. Jetzt spielerisch alles auseinandergespielt. Und ich habe gedacht, boah, Preußen Münster nach Hälfte 1, die steigen aber sowas von safe auf mit diesem Fußball. Einfach nur geil. Also Alexander Ende, die Handschrift greift. Aber in Hälfte 2, muss ich sagen, hat Daniel Thune seine Mannschaft wieder richtig heiß gemacht, kam ganz anders raus, noch schärfer, noch aggressiver. Wichtig war dann auch die Umstellung auf Viererkette und dass ein Rasmussen für die rechte Offensivseite kommt, der dann auch ein weiteres spielerisches Element mit reinbringt, was so ein 1 gegen 1, 1 gegen 1 Momente erzeugt gegen den Jeckel, Scherder, die ja nicht gerade die beweglichsten sind. Und das war dann der Schlüssel, warum Düsseldorf in Hälfte 2 ein ganz anderes Bild abgegeben hat. Muslia bekam so auch irgendwie mehr Räume, weil jetzt gleichzeitig im Mittelfeld war, beide da mit einem 4-4-2-System. Da hat Thune das so ein bisschen gespiegelt. So, und dann gab es mehr 1 gegen 1 Duelle. Die Düsseldorfer waren auch bereiter in den Zweikämpfen, haben dann selbst auch immer wieder gut verschoben, die Passwege für Preußen Münster zugemacht, die dann noch ein bisschen breiter spielen mussten, also nicht mehr ihre Kurzpassspiel so gestalten konnten, weil halt Düsseldorf alles dort zugelaufen hat oder zugestellt hat. Und das lag den Münsteranern dann nicht so. Düsseldorf selbst, wie gesagt, sind ja auch ein Spitzenteam in dieser zweiten Liga, bringen dann halt auch ihre Qualitäten raus, drauf, haben ja mit dem Cedric Itten einen Stürmer vorne, der eiskalt vor der Hütte ist, groß gewachsen, bullig, trotzdem beweglich, im 16er, immer brandgefährlich, macht dann ja auch das 1:1. Und dann, das 2:1 war so ein bisschen unglücklich, ich glaube, aufgrund der ersten und zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden gerechtfertigt gewesen, aber das muss man auch sagen, Düsseldorf dann sehr clever, der eingewechselte Makridis bekommt nämlich nach dem Freistoß den Ball im eigenen 16er in die Hand, ist dann halt ein Elfmeter, den verwandelt Florent Muslia dann eiskalt und dann hat es Düsseldorf auch clever wegverteidigt, da hat man auch gesehen, ja, dass sie auch diese Erfahrung schon in Liga 2 haben, das sah dann auch ganz gut aus. Nichtsdestotrotz, vor allem für die erste Halbzeit, hätte Preußen Münster sich meiner Meinung nach ein Unentschieden verdient gehabt. Aber nichtsdestotrotz, abgeklärte Leistung von Fortuna Düsseldorf und da natürlich auch Glückwunsch ins Rheinland.
Die Tornetz-Podcast-Empfehlungen für euch. Fangen wir an mit dem Ligen-Podcast Click and Talk von zwei Jungs aus der Schweiz. Sie sprechen unter anderem über die Premier League, La Liga, Serie A, Primera Division, die Bundesliga. Also alle wichtigen Ligen werden kurz und kompakt abgedeckt. Natürlich der Link zum Podcast in den Shownotes. Wenn ihr euch für die dritte Liga interessiert, dann ist der 4:3 Podcast von Magenta Sport etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Reporterlegende Thomas Wagner und der Sky sowie Magenta Sportkommentator Christian Straßburger, was am aktuellen Drittligaspieltag so abging. Natürlich auch mit der ein oder anderen Hintergrundinformation und auch in jeder Woche ein Experteninterview mit einem Verantwortlichen, einer der Drittligisten. Also perfekt für viele Fans von Traditionsvereinen, wie zum Beispiel die TSV 1860 München, Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen. Wenn ihr euch für Frauenfußball interessiert, dann ist der Podcast Dreiecken ein Elfer etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Katrin Lehmann, ehemalige Nationaltorhüterin der Schweiz in der Bundesliga, unter anderem auch für den FC Bayern München unterwegs, was gerade so im Frauenfußball abgeht. Bald beginnt ja auch die neue Saison, also dort gerne den Podcast abchecken, damit ihr auch bestens informiert seid.
Klein Riesings, großer der Woche. Klein Riesings, großer der Woche ist in dieser Woche für mich Sebastian Klaas, der zentrale Mittelfeldspieler des SC Paderborn hat nämlich maßgeblichen Anteil am 1:0-Sieg von Paderborn gegenüber dem VfL Bochum, denn er wurde erst in Minute 69 eingewechselt, hat aber direkt im Zentralmittelfeld mit vielen Steckpässen dafür gesorgt, dass ja die Angriffe des SCP zwingender wurden, dass der VfL Bochum weiter hinten reingedrückt wird, und beim Treffer zum 1:0 war er maßgeblich beteiligt, als er einen schönen Pass auf Stürmer Sven Michel gespielt hat, dessen Ball dann ja abgefälscht wurde und dann vor den Füßen des späteren Siegtorschützen Lucas Copado gelandet ist. Also für mich ist ja der kleine Rieslingsgroße der Woche unter anderem ja jemand, der, wenn er dabei ist, ein Spiel entscheidet. Und das hat Sebastian Klaas gemacht. Vorher war es eine sehr offene Partie. Natürlich auch nach der Einwechslung hatte Bochum die ein oder andere Möglichkeit. Aber zwingender war dann erst der SC Paderborn. Und das lag vor allen Dingen dann eben an dem zentralen Mittelfeldspieler Klaas, der auch ja ein bisschen Risiko reingebracht hat. Das war ein bisschen zu risikoarm teilweise. Und der war dann halt jemand, der den Ball auch sich mal gedacht hat, okay, dann spiele ich jetzt halt mal einen langeren Ball hinter die Spitze, auch wenn wir dann vielleicht den Ball verlieren, aber in dem Wissen, wir können qua unserer individuellen Qualität in der Offensive, sei es ein Betzner, Bilbia, später Sven Michel oder dann halt auch Siegtorschütze Lucas Copado, haben wir halt diese Jungs, die auch mal in 1 gegen 1 Situation sowas auflösen können und für Gefahr zu sorgen. Und dafür steht ja für mich auch der SC Paderborn. Ein Team, was mutig ist, ein bisschen anders spielt als andere Mannschaften vielleicht und dadurch aber auch ihren Erfolg herziehen. Deswegen für mich Sebastian Klaas, mein verdienter Kleinrissings Großer der Woche am 5. Spieltag.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags geht für mich an diesem Spieltag an Kenneth Eichhorn, dem 16-jährigen Spieler von der Hertha BSC. Hertha BSC hat an diesem Spieltag gegen Hannover 96 im Samstagabend-Topspiel gespielt und mit 3:0 gewonnen. Allein das ist schon eine kleine Überraschung, wenn man bedenkt, wie Hannover die letzten Spiele drauf war und Hertha BSC die letzten Spiele drauf war. Da ein 3:0 Erfolg in der ausverkauften, mit 50.000 Leuten gefüllten Heinz von Heiden Arena ist wirklich stark. Und da ist mir besonders Kenneth Eichhorn auf der Doppel-6 mit Leon Jensen aufgefallen. Denn Kenneth Eichhorn ist gerade mal 16 Jahre alt. Und da hat er sein Startelf-Debüt gefeiert. Und ich muss sagen, er hat das wirklich, wirklich stark gemacht. Also wenn man sich seine Entscheidungen auf der Doppel-6 angeschaut hat, könnte man glatt meinen, dass das nicht seine erste Startelf, sein Startelf-Debüt gewesen ist und auch nicht seine jetzt erste richtige Saison bei der Hertha, sondern dass er das irgendwie schon seit mehreren Saisons macht, seit 4-5 Jahren. Der hatte so eine Ruhe und Kontrolle am Ball, gegen den Ball und mit dem Ball. Hat auch immer für meine Verhältnisse, wie ich das so gesehen habe, immer gute Entscheidungen getroffen. Klar, die Chance, die er dann auf sein eigenes mögliches Tor hatte, hat er dann nicht gemacht. Aber klar, das war ein 1 gegen 1 gegen Nahuel Noll, der die letzten Saisons schon Zweitliga-Erfahrungen sammeln konnte. Da will ich Kenneth Eichhorn gar keinen Vorwurf machen. Wie gesagt, in der ausverkauften Heinz-von-Heiden-Arena, da will man sich gar nicht vorstellen, was in diesem Jungen in dem Moment vor sich geht. Deswegen da absolut keine Vorwürfe, eher sogar Respekt an den Spieler, dass er da trotzdem noch so ruhig geblieben ist und er trotzdem noch den Schuss abgegeben hat, nicht da noch irgendwie versucht hat, da einen Dribbling, da einen Übersteiger und hast nicht. Nein, da sieht man einfach, Kenneth Eichhorn ist so ein richtiger Straßenkicker. Der hat diesen Fußballinstinkt in sich, der weiß, okay, wenn ich den Ball habe, dann muss der dahin oder ich mache die und die Entscheidung. Und das gefällt mir in diesem jungen Spieler. Und gerade, ja, mit 16 Jahren Startelf-Debüt, das ist natürlich auch eine Ansage von Stefan Leitl, der aber auch nach dem Spiel Eichhorn sehr für seine Ansätze gelobt hat. Und hat auch da gesagt, Hut ab an diesen jungen Spieler, und das kann ich nur so wiederholen. Auch Fabian Reese hat Janet Eichhorn wirklich stark gelobt. Und ja, nach knapp 88 Minuten hat dann Eichhorn das Feld verlassen und für ihn kam Boris Mahmoud Salum, einen 17-Jährigen. Das bedeutet, ein 16-Jähriger das Feld verlassen und ein 17-Jähriger kommt rein. Da muss ich auch mal sagen, das finde ich sehr, sehr stark von der Hertha BSC, dass sie so weiter auf junge Spieler setzen, wie jetzt ein Kenneth Eichhorn, ein Boris Mahmoud Salum. Dann hat man noch einen Konstantin Heide auf der Bank fürs Tor. Man hat einen Janne Berner, auch noch mit 20 Jahren. Also das ist wirklich sehr, sehr stark, was die Hertha da mit ihren jungen Talenten macht. Und ich hoffe, dass Kenneth Eichhorn in den nächsten Spielen vielleicht auch wieder von Anfang an spielt. Ich finde, auf der Doppel-Sechs zusammen mit Leon Jensen war das wirklich ein sehr überzeugender und reifer Auftritt. Deswegen für mich der Spieler des Spieltags, Kenneth Eichhorn. Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Tom Bauer, den Schiedsrichter der Partie Karlsruhe SC gegen den 1. FC Nürnberg. Die Partie endete schlussendlich mit 2 zu 1 für den Karlsruher Sportclub, die damit auf dem zweiten Tabellenplatz sind. Nürnberg weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Und Tom Bauer hat ja in diesem Spiel wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Und ich schreibe mir ja immer alle Schiedsrichter auf, die halt an diesem Spieltag pfeifen werden. Das erfährt man ja schon frühzeitig, wer welches Spiel leitet. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr schwer, an diesem Spieltag sich zu entscheiden, denn alle Schiedsrichter haben für mich eine gute bis sehr gute Leistung gezeigt. Also der schlechteste Schiedsrichter in Anführungsstrichen hat bei mir eine 3,0 bekommen. Und das sagt ja auch schon einiges über die Leistung von Tom Bauer aus. Er hat bei mir als auch beim Kicker eine glatte 1,0 bekommen. Bedeutet, besser geht es gar nicht. Das war eine Top-Schiedsrichterleistung von Anfang bis Ende. Sowohl was die Vorteilsauslegung auf beiden Seiten angeht, Spielunterbrechungen haben bei ihm nicht allzu lange gebraucht. Also er war auch gewillt, das Spiel wieder schnell fortzusetzen, nicht groß in Diskussion mit den Spielern reinzugehen, was ich sehr gut fand. Dadurch hatte man auch nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie diesen Flow verloren hat, dass beide Mannschaften ihr Spielsystem versuchen konnten, auf den Rasen zu bringen, ohne groß mit diesen Unterbrechungen arbeiten zu müssen. Und generell hatte Tom Bauer eine großzügige, aber strikte Linie, die er auch durchgezogen hatte. Er hatte die Spieler zwar an der langen Leine, wie man so schön sagt, das haben die Spieler aber aufgrund des Umgangs von Tom Bauer gegenüber den Spielern nicht zu groß ausgenutzt, was man auch an den gelben Karten sieht. Es gab nämlich drei gelbe Karten in diesem Spiel, zwei für Karlsruhe und ein für Nürnberg. Und die erste gelbe Karte gab es erst in der 83. Minute, jeweils für Karlsruhe und für Nürnberg aufgrund einer Auseinandersetzung. Und die zweite gelbe Karte, dann auf Seiten von Karlsruhe, war dann für den Torhüter Bernat aufgrund von Zeitspiels. Ja, also, und das war dann in der 90. plus 2. Also da sieht man auch, wie gut Tom Bauer zuvor dieses Spiel leiten konnte, wenn es erst so spät gelbe Karten gibt. Von daher auch wirklich eine sehr starke Leistung von Tom Bauer, die man fast wirklich nur mit einer 1,0 bewerten kann und bewerten muss. Von daher der helle Pfiff der Woche an Tom Bauer.
Kommen wir dann zu den 11 Tornetzern des 5. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga, aufgestellt in einem 3-4-3-System. Im Tor haben wir Florian Kastenmeier von Fortuna Düsseldorf, davor in der Dreierkette Linksverteidiger Herold vom Karlsruher SC. Der Mittelmann ist der riesige Innenverteidiger von Darmstadt 98, Maglica. als rechter Innenverteidiger respektive rechter Verteidiger Joli vom 1. FC Kaiserslautern. Dann das Vierer-Mittelfeld von links nach rechts. Ganz links auf der Schiene Florent Muslia von Fortuna Düsseldorf. Im zentralen Mittelfeld Niklas Hauptmann von der SG Dynamo Dresden und Sebastian Klaas vom SC Paderborn. Und auf der rechten Schiene Oliver Batista Meyer von Preußen im Münster. Und vorne die drei Stürmer sind David Kufnatski von Hertha BSC Berlin, Ivan Pretajen vom 1. FC Kaiserslautern und Joel Grodowski von Arminia Bielefeld. Das sind also die 11 Tornetzer des 5. Spieltags in Liga Nummer 2. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Natürlich hoffe ich, dass es euch wie immer gefallen hat. Und vergesst nicht, schreibt sehr gerne Kommentare, beantwortet unsere Umfragen, wie immer, alles in den Shownotes. Guckt natürlich auch bei den anderen Podcasts, die wir immer hier so empfehlen, gerne rein, auch dort die Links unten drin. Und vergesst nicht, bleibt sportlich und habt immer Spaß im Leben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vergesst nicht, am Donnerstag kommt wieder die Tornetz zweite Liga Wochenshow auf YouTube. Der Link natürlich wie immer auf meinen Social Media Kanälen. Auch dort, auch die sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Euer Tornetz-Host Jan Klein-Resing.